Hallo und herzlich willkommen hier im Streamgestöber oder wie wir heute sagen können, hier in der Postapokalypse. Wir sind der Moviepilot-Podcast. Ich bin Redakteurin Esther Stroh, Gelegenheits-Zombie-Killerin und heute zum Glück mit heiler Haut hier, um mich mit dem lieben Max Wieseler über die neue Walking Dead-Serie The Ones Who Live zu unterhalten. Hallo Max.
Frisch von meinem Supply Run aus der Postapokalypse hier ins Podcast-Studio.
Gerade noch reingestolpert, jetzt sind wir hier und hoffen, dass einfach hier als untoten Bändiger und Bändigerin durchzustehen. Und gleich zum Einstieg vielleicht noch eine wichtige Frage, Max, ganz hart. Wenn du dir aussuchen dürftest, ob nur Rick oder nur Michonne überlebt, wer dürfte überleben?
Oh, das ist aber sehr gemein. Das ist sehr gemein. Ich würde es natürlich Rick wünschen, aber das will ich den Kindern auch nicht antun. Deswegen würde ich dann eher Michonne sagen.
Okay, okay. Mit diesen harten Worten willkommen im Streamgestöber. Wir begleiten ja The Walking Dead als großes Serienuniversum schon eine ganze Weile im Streamgestöber. Da gab es ja schon unzählige Serien. Ich liste die euch einfach nochmal auf, damit ihr nochmal wisst, was wir schon alles als Odyssey hinter uns haben. Wir hatten 11 Staffeln The Walking Dead, gibt's aktuell bei Netflix, Prime, Join Plus, Disney Plus, also gefühlt überall im Stream. Dann gibt's 8 Staffeln 4 The Walking Dead, nur bei Prime zu streamen. Muss man wissen, ob man es mitnehmen will? Max und ich haben es getan, haben es nicht unbedingt immer genossen, beziehungsweise selten genossen. Es ist eine komplizierte Beziehung. Dann gab es 2 Staffeln A World Beyond, auch bei Prime zu streamen. Ist, glaube ich, die Serie, wo ich am ehesten sagen würde, bitte weglassen.
Jetzt nach The Ones Who Live kann man sie, glaube ich, sowieso vernachlässigen, genau. Weil alles nochmal wiederholt ist, was man da lernt.
Das sowieso. Und dann hatten wir sogar noch eine Staffel von einer, ich würde sagen, unbekanntesten Walking Dead Serie, nämlich Tales of the Walking Dead. Gibt's nur bei Magenta TV zu streamen, sind so kleine Anthologiegeschichten. Fand ich sehr spannend, da mal reinzugucken und nochmal so einen neuen Winkel auf die Serie zu kriegen. Haben aber, glaube ich, somit die wenigsten geschaut. Wir haben es natürlich geguckt, Max und
wir
ich.
Wir beiden, ich habe ja schon öfter mit Eve und Sebastian über The Walking Dead gesprochen. Die haben es nicht gesehen.
Beide nicht? Nee.
Oder nur eine Folge und ich immer, ich hab's gesehen.
Und nach dem Ende der Hauptserie The Walking Dead sind wir jetzt in einer neuen Ära von Walking Dead-Serien angekommen, die alle bei Magenta TV streamen. Da gab es jetzt zuletzt Daryl Dixon. Natürlich, um wen könnte es da nur gehen, Max? Hast du eine Vermutung?
Es geht um Carol.
Da machen wir einen kleinen Europa-Ausflug, eine sehr spannende Serie. Aber davor gab es noch Dead City mit Max.
Negan und Maggie oder Neggy, kann man es auch nennen.
Neggy finde ich schön. Genau, die zwei. Und jetzt haben wir The Ones Who Live mit 6 Folgen. Alle Folgen sind draußen. Das heißt, wir haben Gesprächsbedarf und wollen darüber ausführlich reden. Und hoffentlich habt ihr da auch Lust drauf und lasst uns vielleicht auch ein paar Bewertungen, Abos, Kommentare da, um uns wissen zu lassen, was ihr so zu dieser neuen Serie denkt. Und bevor es richtig losgeht, noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV. Plus, denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, was wir heute vorhaben, ist eigentlich ganz einfach überschaubar. Zuerst wollen Max und ich ein bisschen spoilerfrei über The Ones Who Live reden, denn wir wissen natürlich, es gibt auch ein paar, die noch nicht sicher sind, ob sie es vielleicht gucken wollen oder nicht. Deshalb machen wir zum Einstieg mal was alle hören können. Wie wir eigentlich ja zur Rick und Michonne-Serie kamen, wo sie anknüpft, für wen sie vielleicht geeignet ist. Und erst danach stürzen wir uns in einen Spoiler-Teil, wo es dann so um einzelne Folgen, bestimmte Figuren und natürlich das Ende geht. Und Max, vielleicht sagst du mir mal zum Einstieg oder auch allen anderen da draußen, wenn man jetzt an diese neue Serie rangeht, wo befinden wir uns überhaupt jetzt im The Walking Dead, in der Welt von The Walking Dead? Vielleicht auch so ein bisschen mental. Wie ging es dir, bevor du in The Ones Who Live reingestartet bist?
Also mental nach dem Ende von The Walking Dead, nach 177 Folgen, wir wissen, es war kein richtiges Serienende, das Serienfinale, weil wir wussten, es kommen 3 Spin-Offs, die noch an die Hauptserie anknüpfen.
Man wusste auch da schon, welche konkreten Figuren dann im Mittelpunkt dieser Serie entstehen würden. Genau.
Genau, das wussten wir schon. Aber 2 davon waren jetzt nicht dringend notwendig, wo man jetzt danach geschrien hat, ich will unbedingt wissen, was Daryl Dixon nach dem Serienende in Frankreich macht. Natürlich, das war eine geile Serie, aber das war jetzt im Vorfeld nicht das, wonach man geschrien hat.
Genau.
Hingegen die Rick und Michonne Serie, so hieß sie am Anfang noch, hat sie noch keinen Titel. Das war halt so ein fehlendes Puzzleteil. Das war halt etwas, was man wirklich, man kann nicht mit The Walking Dead abschließen, ohne die Geschichte von Rick und Michonne noch abzuschließen, weil die beiden sind natürlich irgendwann aus der Serie ausgestiegen. Rick in Staffel, oder Andrew Lincoln in Staffel 9, Folge 5, wurde mit einem Helikopter wegtransportiert in eine andere Serie. Und Michonne ist dann in Staffel 10, Folge 13 ausgestiegen, als sie herausgefunden hat, dass Rick noch lebt, was innerhalb des Serienkosmos natürlich 6 bis 7 Jahre oder 7 Jahre später war, als Rick verschwunden ist. Deswegen ist The Ones Who Live jetzt auch sehr spannend. So im Vorfeld habe ich mich gefragt, wie bringt sie die beiden wieder zusammen? Wir wissen, Rick ist damals verschwunden und Rick und Michonne sucht 7 Jahre später nach ihm. Und wie bringt die Serie die jetzt wieder zusammen, chronologisch und auch örtlich wieder zusammen? Das hat die Serie aber auch sehr spannend gelöst, finde ich.
Ja, da kommen wir dann etwas später noch zu. Nun ist es ja spannend, wie du schon meintest, wir haben 2 Serien, auf die wir nicht unbedingt gewartet haben, mit Negan und Maggie und mit Daryl, aber gerade auf die wir gewartet haben, also die Rick und Michonne Serie, die hat auf sich warten lassen, weil sie halt auch so eine sehr bewegte Produktionsgeschichte hinter sich hat. Ich zum Beispiel erinnere mich noch, dass 3 Rick-Kinofilme einmal angekündigt wurden, die uns sagten, übrigens, so wird dann Ricks Geschichte abgeschlossen.
Direkt als er ausgestiegen ist aus der Serie danach, Rick Grimes will return in cinemas. Hat er nicht? Ist er nicht?
Ist er nicht.
Ja, da waren 3 Kinofilme in Planung. Ich glaube, irgendwann war auch mal Universal, wollte die ins Kino bringen. Mhm. Das war ein bisschen später bekannt. Dann wurde es immer sehr, sehr still um das Projekt. Irgendwann war es dann nur noch ein Film und dann war es gar kein Film mehr. Also wir wussten viele Jahre nicht so wirklich, was da jetzt Sache ist. Und dann im Juli 2022 kam die große Überraschung. Es gibt eine Serie mit Rick, die Rick und Michonnes Geschichte abschließen soll. Und da war aber auch von Anfang an nicht so wirklich klar, und ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, ob die Serie jetzt eine Miniserie ist oder wie diese anderen Spin-Offs der Beginn einer neuen, größeren Geschichte.
Genau, das haben sie sich offen gehalten.
Genau.
Was ja ganz spannend ist, dass man nicht immer weiß, was da kommt oder nicht kommt, genau. Und was ich dann vor allem auch noch spannend fand, jetzt als die Serie schon konkreter wurde und man sich daran getastet hat, hat mich überrascht, dass es hieß, okay, es ist nicht nur Scott Gimple wieder dabei als Drehbuchautor, sondern auch die 2 Hauptdarstellenden schreiben aktiv mit an dieser Serie. Und das finde ich ja immer sehr interessant, wenn jemand wirklich so eine Figur in- und auswendig kennt und jetzt auf einmal in so eine Position auch hinter der Kamera tritt, um zu sagen, ich will da mitentscheiden, was passiert.
Beziehungsweise die 3 haben sich zusammen so wirklich so das Grundgerüst der Story gemeinsam ausgedacht, und dann Danai Gurira und Andrew Lincoln sind auch als Producer mit erstmal so richtig involviert in das Projekt. Das heißt, die stehen wirklich dahinter, dass das gut werden muss, weil sie mit ihrem Namen dafür stehen. Und Danai Gurira hat auch eine Folge, die 4. Folge, komplett das Drehbuch selbst geschrieben und als Showrunnerin für eine Folge gedient.
Ja, und das merkt man dann auch, dass die 4. Folge sehr, sehr besonders geworden ist. Aber da reden wir später dann noch konkret
drüber. Ihr Theater-Background auf jeden Fall kommt da sehr zu tragen.
Ach so, das erklärt einiges. Aber vielleicht bleiben wir noch kurz am Anfang und stürzen uns rein, indem wir sagen, worum geht's überhaupt? Wo befinden sich Rick und Michonne, wenn wir sie jetzt am Anfang der Serie wieder treffen? Wir hatten ja vorhin kurz schon gesagt, Rick war verschwunden, Michonne ist hinterher, aber das kann ja vieles bedeuten, was dann danach passiert ist. Und da ist zum Start natürlich The Ones Who Live schon sehr nett zu uns, dass ihr sagt, übrigens, ihr bekommt jetzt eine Folge zu Rick und eine Folge zu Michonne und die erzählt euch so ein bisschen, was los war, was sie erlebt haben. Kannst du das einigermaßen spoilerfrei nochmal uns abholen, Max, wo sie stehen?
Sind die ersten 2 Folgen so ein Previously on Rick, Previously on Michonne. Ja, der Epilog hat uns ja auch schon von The Walking Dead ganz am Ende der Serie, gab es ja so einen kurzen Einblick, wo die beiden sich befinden. Also da gibt's schon so ein bisschen Antworten. Michonne auf der einen Seite sucht
nach Rick immer noch. Die streift durch die USA. Sie hat ja in ihrer letzten Folge so eine mysteriöse Karawane irgendwie getroffen, der sie sich dann angeschlossen hat. Und in diesem Epilog sehen wir sie dann auch so mit Samurai-Rüstung auf einem Pferd reiten, einer riesigen Zombie-Horde entgegen. Und Rick auf der anderen Seite, das haben wir halt auch durch andere Serien schon so ein bisschen erfahren, dass er sich in der Gefangenschaft des CRM befindet. Das ist die Militär, ein riesiges Militär, das der Civic Republic of Philadelphia angehört. Eine geheime Stadt in Anführungszeichen, weil Philadelphia ist ja so geheim, dass da niemand drauf kommt, dass dann eine Zivilisation oder sich eine Gesellschaft gebildet hat. Genau, und das ist eine geheime Gemeinschaft mit über 200.000 Einwohnenden und die muss von diesem CRM beschützt werden und ist aber auch noch Teil einer Allianz mit zwei anderen großen Gemeinschaften in Omaha und Portland. Und das sind so drei große, mächtige Stützpunkte in den USA.
Und deshalb haben sie als Logo drei Kreise, diese drei Verbündeten. Und die schwebten ja schon etwas länger auch über The Walking Dead und den Zusatzserien, dass man immer mal wieder da ein Helikopter auftauchen sah und hier das Logo erspäht hat. Ist also eine Bedrohung, auf die wir uns irgendwie auch schon lange freuen oder wissen wollen, was eigentlich dahinter steckt. Und
ich glaube, das erste Mal in Staffel 7 war das, wo okay, Rick auf der Müllhalde steht und im Hintergrund fliegt hinter ihm so ein Helikopter entlang.
Ah.
Und da ging das dann so richtig los.
Vielleicht war es da noch aus Versehen ein Fehler, dass da bei Walking Dead ein Helikopter
haben sich, glaube ich, viele gefragt, ist das ein Fehler, dass da ein Helikopter im Hintergrund fliegt?
Aber war es nicht, denn hier bekommen wir jetzt endlich diese Gemeinschaft, diese riesige Geheime dann auch mal genauer zu sehen. Ja, bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, würde mich ja noch interessieren, Max, ist denn The Ones Who Live, wenn du es vergleichst und vielleicht auch anderen Zuschauenden näher bringst, ist das nah an der Mutterserie? Hat das einen neuen Tonfall? Macht The Ones Who Live irgendwie was anders, neu oder?
Ja.
Ja.
Also man kann auf jeden Fall sagen, es ist das The Walking Dead Finale 2.0, aber es ist nicht The Walking Dead 2.0. Also es ist nicht nochmal The Walking Dead nur in einer anderen Serie weitererzählt. Das ist schon ein komplett anderer Tonfall. Mhm. Erstmal muss man auch sehen, äußerlich sieht sie halt wesentlich hochwertiger aus als The Walking Dead. Zumindest als die letzte Staffel von The Walking Dead. Also die sieht richtig wie so ein Zombie-Blockbuster teilweise schon aus und halt auch so von der Grundstimmung. Wir haben da so Genres wie so ein Militär-Thriller, gibt sich die Serie ganz am Anfang und dann hast du halt über die 6 Folgen verteilt so eine epische Love-Story und die funktioniert auch sehr nach den Mechanismen so eines Liebesfilms, was mich sehr überrascht hat teilweise.
Da war ich auch überrascht, dass auf einmal so viele Gefühle reinkommen, die ich gar nicht erwartet hatte.
Sexy Time mit Rick und Michonne. Ja. Und das ist einfach, fühlt sich anders an als The Walking Dead und ist halt auch sehr charaktergetrieben. Das, was auch diese drei Spin-offs, finde ich, auszeichnet, dass sie wirklich sich nur auf zwei Charaktere fokussieren oder auf einen Charakter. Genau, anstatt bei The Walking Dead hast du immer so ein großes Ensemble gehabt mit mehreren Side-Stories, die sich immer abwechseln und einen großen überspannenden Bogen dazwischen. Aber hier in The Ones Who Live ist der eigentliche Plot eher nebensächlich, finde ich. Und es geht mehr um die beiden Hauptfiguren, Rick und Michonne und ihre Beziehung. Ob die noch gerettet werden kann.
Genau. Das ist natürlich auch, was ich so in den Vordergrund gestellt hätte für mich, wo ich sage, da lege ich auf die Änderung meinen Finger und sage, da fällt's auf. Nämlich, natürlich, ich habe Walking Dead wirklich sehr gemocht und ich habe immer den Eindruck gehabt, häufig treten Figuren einfach in den Hintergrund, von denen man gerade mehr wissen wollte, weil irgendwie andere auserzählt werden müssen. Und als ich mich durch den Cast von The Ones Who Live gescrollt habe, mal, das macht man ja ab und zu, dass man eine Serie anguckt und guckt, na, wie weit geht's denn runter, wie viele Leute haben nur in einer Episode, in zwei und so mitgespielt, war der erstaunlich kurz. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, wir haben die zwei Haushauptfiguren, die ganz, ganz im Zentrum stehen, ohne dass wir da zu viel Ablenkung um sie drumherum haben. Und das macht es für mich dann interessant, weil das dann nochmal ein ganz neuer Ansatz im Walking Dead-Universum ist. Also vielleicht kann man es für Daryl auch sagen, aber da kommen ja dann auch immer mehr Leute noch dazu.
Mhm.
Ja, vielleicht auch der neue Ansatz der neuen Serien.
Auf jeden Fall bei Dead City geht das halt auch sehr auf Negan und Maggie und alle anderen Figuren. Könnte ich dir nicht mal sagen, wie sie heißen.
Ergibt aber natürlich auch ein Stück weit Sinn, dass man sagt, okay, The Walking Dead, die große Ära ist zu Ende. Ja. Jetzt machen wir mit der neuen? Wir fokussieren uns ganz auf die Figuren, die natürlich die Fans auch lieben. Also ich meine, wenn du sie anguckst, Maggie, Negan, Daryl Dixon, Carol kommt ja jetzt in Staffel 2 von Daryl Dixon noch dazu und Rick und Michonne sind einfach so die Fanlieblinge gewesen, denen wollen wir eigentlich noch mehr wissen. Und deshalb, ja, machen die neuen Serien da ein neues Fass auf bei denen.
Einerseits erzählerisch natürlich macht das Sinn. Andererseits natürlich auch vom Budget her.
Ja.
Weil The Walking Dead war extrem teuer. Die hatten ein riesiges Ensemble an Hauptdarstellern.
Wenn die da alles bezahlen müssen.
Genau, und hier ist es, glaube ich, dann auch ein bisschen günstiger, wenn sie nur zwei Hauptfiguren haben und der Rest sind komplett neue Nebendarstellende.
Ja, auf jeden Fall.
Und es sind nur 6 Folgen, das kommt ja auch noch dazu.
Das stimmt, das ist so überschaubar, dass es auf einmal in diese aktuelle Serienlandschaft, wo eigentlich Serien nur noch 6 bis 8 Folgen haben,
ich meine, diese 3 Spin-offs zusammen haben jetzt eigentlich so viele Folgen wie eine Staffel The Walking Dead.
Denke ich schon. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht, aber du hast völlig recht, Maxe. Und wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen, ja, ich habe irgendwie nicht so viele von den Spin-offs gesehen oder abgebrochen und die Hauptserie vielleicht zu Ende geguckt, vielleicht auch nicht, würdest du diesen Menschen empfehlen, in The Ones Who Live einzusteigen, so als kleines Zwischenfazit vielleicht schon mal, dass es sich lohnt, da nochmal anzufangen? Oder würdest du sagen, Walking Dead müde müssen gar nicht erst wieder reinschauen?
Also ich würde sagen, wenn man komplett noch gar nichts von The Walking Dead gesehen hat, dann würde ich sie, glaube ich, nicht empfehlen.
Ohne Vorwissen ist schwer.
Weil ich finde, sie ist schon für die Fans. Das ist halt ein Geschenk an die Fans, dass diese Geschichte von Rick und Michonne noch fortgeführt, auserzählt, weitererzählt wird. Und halt auch diese ganzen Callbacks und das ganze emotionale Fundament würde dann halt fehlen, weil die Serie schon sehr darauf baut, dass du weißt, wer sind diese Menschen in Ricks Leben früher gewesen, deren Schicksal jetzt auf dem Spiel steht, wenn er in diesem CRM sich irgendwie falsch verhält, weil die ihm damit drohen, dass Alexandria auslöschen würden. Aber wenn du nicht weißt, wer sind die Leute da,
dann fühlst du das auch nicht,
die Serie. Halt auch nicht, genau. Ja. Und also man muss es auch nicht zu Ende geguckt haben, The Walking Dead, weil es schließt ja auch nicht daran an. Es hört ja da, fängt ja da an, wo Michonnes Geschichte aufgehört hat,
genau,
im Prinzip in Staffel 10.
Theoretisch würde ich auch sogar sagen, die nach Rick ausgestiegen sind, können auch da einsteigen und sagen, sie wollen jetzt noch das Rick-Ende sehen, dann ist das auch die Serie für diese Aussteiger. Bei mir war es auch so, ich muss zugeben, ich habe zwar alles geguckt, aber ich war dann schon so ein bisschen Walking Dead müde einfach auch. Ich war nicht 100%ig zufrieden mit dem Walking Dead Finale, weil es alles so offen war und mir so nichts, keinen richtigen Abschluss gegeben hat. Und da ist es dann wirklich auch so ein Gefühl von, man steigt jetzt nochmal in diese Unzufriedenheit ein und liefert dann nochmal was nach, um dann vielleicht doch den Bogen nochmal zu kriegen. Und deshalb, ja.
Wir haben halt jetzt jahrelang auf Rick Grimes Rückkehr gewartet. Und jetzt
ist sie da.
Das macht es halt, diese Serie, noch was zu so einem besonderen Event, finde ich. Und die hat mich auch wirklich emotional mitgerissen, was The Walking Dead selbst tatsächlich seltener geschafft hat, so in den finalen Staffeln.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Das Finale fand ich super, das Serienfinale, aber so die ganze letzte Staffel hat mich jetzt nicht so extrem emotional, dass ich da heulend vor dem Fernseher sitze oder mit Fieber und Angst habe, dass irgendjemand stirbt oder so.
Und das können wir schon mal verraten, wir hatten sehr viele Gefühle beim Gucken von The Ones Who Live. Und das hatte ich auch nicht erwartet, als ich da eingestiegen bin, muss ich ganz ehrlich sagen vorher. Und das war dann natürlich eine sehr positive Überraschung. Und bevor wir jetzt in unseren Spoiler-Teil einsteigen, habe ich noch eine ganz wichtige Frage für dich, Max. Was würdest du, wenn du jetzt in die Zombie-Apokalypse gesetzt werden würdest, denn trinken, um da zu überleben?
Ganz sneaky eingebaut. Ich würde natürlich Holy trinken.
Wir wollen euch ein bisschen was nämlich von Holy erzählen, um ein bisschen Werbung hier zu machen. Das ist ein ganz tolles Pulver, was ihr als Alternative nutzen könnt zu so ungesunden Softdrinks, wo man immer ein schlechtes Gewissen hat, wenn man da zu viel Zucker-Intus hat. Denn hier ist gar kein Zucker drin. Oder wenn vielleicht auch, wenn ihr dehydriert vom Seriengucken seid, so wie Max, der sagt, oh, eine Folge, noch eine. Und dann wollen wir einfach eine kleine Empfehlung hier abgeben. Und ich sehe schon, Max, du hast was neben dir stehen.
Ja, ich trinke gerade Wildberry Wolf, auch ein Energy Drink oder von der Energy Sorte, weil ich trinke viel zu viele Energy Drinks. Das muss ich jetzt mal gestehen. Ich gucke natürlich auch sehr viele Serien und so viele Serien zu gucken, das schlaucht auch extrem den Kopf. Deswegen halte ich mich immer wach mit Energy Drinks. Aber da ist Holy auf jeden Fall ein Geschenk, weil ich weiß, ich trinke zu viel Zucker. Deswegen finde ich das super, dass da kein Zucker drin ist und hat auch nur so um die 20 Kalorien pro Portion, also so pro halben Liter. Da kann man schon guten Gewissens das trinken. Und ich trinke das mittlerweile tatsächlich fast täglich. Auch dank unserem Kollegen Yves, der hat ja ein paar Holy-Sachen auch mit ins Büro gebracht oder die in die Küche gestellt.
Da konnten wir dann zugreifen und dachten, oh, das ist ja schön.
Ja, und auch meine Lieblingssorte ändert sich, glaube ich, täglich. Jetzt gerade Wildberry Wolf, aber ich trinke auch sehr gerne so Mango-Kiwi gibt es, Traube. Kaktusfeige ist auch sehr lecker. Also es gibt so viele leckere Sorten. Aber was trinkst du denn, Esther? Ich weiß, du bist jetzt nicht der größte Energy-Drink-Fan.
Tatsächlich bin ich nicht so Energy-Drink, aber ich liebe die Eistees, die habe ich jetzt alle für mich entdeckt. Und da gibt es echt viele Holy-Sorten. Und bei mir ist immer das Problem, ich sitze am Computer, du kennst das ja, man tippt seine Artikel und ist da sehr konzentriert. Und dann will ich immer nach irgendwas greifen, um einfach meinen Wasserhaushalt auch im Tag zu kriegen. Und ich trinke so ungern einfach pures Wasser. Das schmeckt einfach nach nichts.
So langweilig.
Genau. Und dann brauche ich einfach was Schönes, was mir noch am Geschmack gibt und wo ich dann auch mal wieder zugreife und dann auch genug trinke, dadurch ja auch. Und da habe ich jetzt so diese fruchtigen Sorten, die so natürlich schmecken, die auf einer Teebasis und natürlich auch wieder ohne Zucker ja basieren, für mich entdeckt und habe mit klassischem Pfirsich angefangen, aber bin jetzt schon so bei den außergewöhnlichen Sorten hängen geblieben, so Brombeer, Schwarztee. Ich glaube, meine Lieblingssorte ist aktuell Limone, Minze, Matcha, grüner Tee. Super lecker.
Die habe ich auch probiert, ja.
Ja,
die
ist ja. Und wenn man dann einfach noch weiß, okay, das ist alles nachhaltig hergestellt, kein Dosenmüll, Verpackung ist 100% recycelbar, dann ist man da einfach auch glücklich mit. Und dann gibt's natürlich, wir haben jetzt Energy Drinks genannt, wir haben auch von den Eistees gesprochen, dann gibt's auch noch Hydration für die Sportler von euch da draußen.
Ich bin überhaupt kein Sportler, aber ich habe zu Hause die Sorte Birne stehen und okay. Ich bin so ein großer Birnenfan und die schmeckt super. Aber ich muss auch keinen Sport, glaube ich, dafür machen, um das trinken zu dürfen.
Das ist, glaube ich, keine Voraussetzung, das ist schon mal gut, genau. Und ja, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann holt euch gerne die Probierpackung, da gibt's sehr, sehr viele Sorten drin, sehr lecker, für 14 mal Energy Drinks, 14 mal Eistee und 15 mal Hydration und einen coolen Shaker gibt's auch noch dazu.
Es sind halt so viele Sorten, deswegen macht das halt auch, ist es glaube ich sehr gut, mal sich so eine Probierpackung zu holen, um sich mal so ein bisschen durchzutesten, bevor man sich direkt auf einen Geschmack festlegt.
Genau, genau. Und wenn ihr das einfach ausprobieren wollt, dann haben wir sogar einen Tipp für euch. Da könnt ihr nämlich als Erstkunden auch 5 € sparen, wenn ihr den Code STREAMGESTOEBER5 angebt. Das ist STREAMGESTOEBER5 geschrieben und den Link, für den ihr folgen müsst, folgt ihr dann einfach aus unseren Shownotes. Da haben wir den gleich am Anfang abgelegt, damit ihr den findet. Und ja, jetzt haben wir euch schon gnadenlos alle Holi-Sorten gespoilert, die es so gibt. Ich glaube, dann können wir auch in unseren Walking Dead-Spoiler-Teil übergehen, um euch da noch ein bisschen mehr zu verraten und die Werbung hier zu beenden. Genau, Prost, nimm noch einen Schluck, Maxe. Und dann geht's weiter. So. Folge 1 und Folge 2 würde ich gleich am Anfang mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen wollen, Max. Denn die haben mich tatsächlich in The Ones Who Live so richtig reingezogen, wo ich dachte, oh, diese Welt kenne ich zwar, aber die hat mir jetzt nochmal einen neuen Winkel gegeben. Denn wir haben es ja schon gesagt, wir warten eigentlich auf die Wiedervereinigung von Rick und Michonne. Und ich finde es sehr spannend, was die Serie macht, dass sie zwar uns die Rick-Geschichte gibt und die Michonne-Geschichte gibt in Folge 1 und 2 und dass sie quasi uns zweimal diese Wiedervereinigung am Ende der jeweiligen Folge gibt, nur halt mit der unterschiedlichen Perspektive. Und ich liebe ja so perspektivverschobenes Erzählen, wenn ich sowas wie an The Affair denke. Da hat ja jeder unterschiedliche Wahrnehmungen irgendwie und dann kann man das auserzählen, wie jede Figur das erlebt. Wie ging's dir damit? Hast du auch hingefiebert, dass du denkst, es muss jetzt am Ende von Folge 1 passieren oder hattest du Angst, es passiert noch gar nicht?
Ich hatte Angst, es passiert entweder in der Mitte oder am Ende der Staffel.
Okay.
Weil, also wenn man sich das Pacing von The Walking Dead anguckt, The Walking Dead 11 Staffeln lang erlebt haben, da dachte ich, oh Gott, das passiert niemals, dass sie zusammenkommen. Das hat mich auch sehr an diesen neuen Spin-Offs überrascht, halt auch diese Dead City-Serie, dachte ich erst, okay, die reisen nach New York, okay, dann kommen die da bestimmt am Ende von Staffel 1 an. Weil The Walking Dead ist eben halt immer sehr, sehr langsam erzählt. Und da haben mich diese Spin-Offs einfach mega überrascht. Auch Daryl, der kommt in Folge 3 oder so, Folge 4 schon nach Paris.
Siehst du, gerade erst in Frankreich angekommen.
Das geht alles so schnell. Ist alles schnell erzählt. Deswegen war ich extrem überrascht, dass diese Reunion halt am Ende von Folge 1 schon beginnt.
Ja, und auch so eine spannende Reunion von, oh, ich will dir jetzt gerade die Kehle durchschneiden und dann gucke ich zum Glück gerade noch unter deinen Helm und denke, oh, du bist ja Rick, den ich jahrelang gesucht habe.
Generell die erste Folge einfach mega überraschend auch gewesen, dass innerhalb der ersten 5 Minuten schon Rick seine Hand verliert.
Worauf Fans ja jahrelang gewartet haben.
Und Andrew Lincoln.
Ja, ja. Deshalb musste das wahrscheinlich auch in den ersten 5 Minuten dann passieren, dass wir wissen, okay, jetzt wird alles nachgeholt, worauf ihr gewartet habt. Das verspricht euch die Serie schon mit diesem Schnitt.
Und da dachtest du halt, also da merkst du halt so gleich in den ersten 5 Minuten, diese Serie macht keine Gefangenen. Hier steht alles auf dem Spiel und dieses CRM ist extrem ernst zu nehmen.
Ist auch wirklich bedrohlich, was man so mitmacht mit dieser ersten Folge mit Rick, dass er da so unterschiedliche Stationen durchläuft und man kann es dann in gewisser Weise auch verstehen, dass er irgendwann aufgibt und sagt, okay, er versucht jetzt nicht mehr nach Hause zu kommen, weil es einfach zu gefährlich ist für die, die er da vielleicht mit reinziehen würde. Ich glaube, an sich denkt er dann in dem Moment auch gar nicht mehr. Und
welche hat dir denn besser gefallen von den beiden Geschichten? Weil die sind schon, finde ich, von ihrer Grundstimmung extrem anders. Einmal hast du diesen Militär-Thriller mit Rick Grimes, so einen Rick, den wir so noch nie gesehen haben.
Ja.
Und auf der anderen Seite hast du halt Michonne's Story, die so ein bisschen, so ein Mix aus klassischem Walking Dead hat mich sehr an The Last of Us erinnert, so vom Stil, halt auch von der Musik her. Ich fand tatsächlich die Michonne-Folge noch einen Tick besser.
Ich bin sie fast gleich auf, aber ich glaube auch Michonne noch so minimal mehr, was mich dann noch überrascht hat, weil ich dachte, boah, war das ein starker Einstieg, wie soll man den jetzt noch überbieten? Und dann kommt die Folge, die mir wirklich nochmal so ein bisschen auch ein Stück weit das Walking Dead-Gefühl zurückgibt, mit diesem durch die Landschaft laufen und Verbündete finden, aber irgendwie alles so innerhalb einer einzigen Folge passiert das schon. und dann einfach diese Wiedervereinigung, die dann wirklich stattfinden darf, aber eben irgendwie auch nicht, weil wir sind ja dann schon an einem Punkt, wo man weiß, okay, sie dürfen sich einander nicht so richtig offenbaren, da sind zu viele Faktoren und Leute drumherum, die sie dadurch zu Fall bringen könnten, dass sie sich kennen. Und das macht es natürlich besonders hart. Man hat die Wiedervereinigung, aber man kann sie nicht feiern, weil sie ja nicht richtig ausleben können. Und das finde ich einen super Kniff einfach so von der Story her, dass man sagt, wir müssen es hinauszögern, euch diese Befriedigung zu geben, aber wir geben euch schon so ein bisschen was, damit ihr schon mal ein bisschen was an dem ihr euch festhalten könnt.
Die beiden sind halt, die sehen sich wieder, aber sie sind halt von der Welt komplett verändert worden.
Genau.
Die haben sich 7 Jahre nicht gesehen und sind völlig andere Menschen auf den ersten Blick.
Genau, da stellt sich die Frage, passen die überhaupt noch zusammen? Also wenn man bedenkt, du hast es glaube ich mal ausgerechnet, wie lange waren sie tatsächlich zusammen in The Walking Dead, bevor sie sich dann jahrelang trennen mussten, so als Paar?
Na, ich glaube, die ersten Staffeln sind ja glaube ich nur so 3 Jahre ungefähr gewesen, ja. Bis zum Negan-Krieg. Also die waren ja nicht lange zusammen.
Genau, ja, er hat ja noch andere Partner gehabt, Rick, wenn wir uns zurückerinnern. Insofern
Laurie.
Auch Kinder von anderen Partnerinnen. Ja, genau. Insofern, ja, finde ich einen super Einstieg gewesen. Und dann geht's natürlich so ein bisschen ans Eingemachte. Dann lernen wir das CRM kennen. Dann lernen wir kennen, okay, es gibt A und B Menschen, Anführer und Nachfolger, nenne ich sie mal. Oder was?
Genau,
was?
Das CRM teilt Menschen in der Welt in A und B ein. A sind halt Menschen, die Anführerpotenzial haben, die werden nicht aufgenommen in der Civic Republic, damit die bloß nicht da irgendwie aufmupfen und sich gegen die Regeln stemmen, die dort aufgestellt sind. Die werden getötet oder für Menschenversuche zur Verfügung gestellt. Deswegen Rick wird halt auch als B verkauft. Er wurde ja von Jadis in das CRM gebracht, die ihn als B verkauft. Hier, nein, B sind Mitläufer, die sich nicht wehren.
Und dann macht's natürlich das besonders interessant, weil er das Gleiche versucht mit Michonne zu machen, aber es funktioniert nicht so richtig, weil sie ihr A-Potenzial, ihr Anführerpotenzial nicht so richtig unterdrücken kann. Zumindest hatte ich den Eindruck.
Da gibt's viele witzige Momente auf jeden Fall.
Ja, sie will es wahrscheinlich, glaube ich, auch gar nicht. Sie versteht, ich weiß auch nicht, ob sie nicht versteht, was er von ihr will oder ob sie einfach nicht bereit ist, da zu kuschen und sich irgendwie als Spion quasi einschleusen zu lassen.
Sie dachte halt, sie holt Rick da einfach raus und dann hat sie plötzlich so einen extrem indoktrinierten Soldaten, der sagt, nein, du darfst das nicht, das hier ist alles extrem gefährlich, wir dürfen uns nicht auf offener Straße irgendwie zeigen, dass wir uns kennen, du darfst auch die Zombies nicht Walker nennen, weil ich nenne die so, die dürfen nicht wissen, dass wir uns kennen. Dafür zögert er aber nicht lange, wenn sie beide im CRM sind, sie in der Civic Republic sind, sie schnell mal irgendwie hinter irgendeinen Bus zu ziehen. Also die Gefühle sind noch da. Also es wird sehr viel geküsst.
Genau. Und trotzdem gibt es da einen Punkt, wo er sagt, nee, er muss jetzt, er behauptet, er hat keine Gefühle mehr und will sie wegschicken, damit sie wieder weggeht. Aber das lässt sich Michonne natürlich nicht sagen, nachdem sie da so viel Arbeit rein investiert hat, ihn zu finden. Und dann wird es natürlich richtig spannend. Da würde ich dann jetzt gerne nochmal kurz über die Folge 4 reden. Die ist ja eine sehr herausstehende. Wir hatten vorhin schon gesagt, sie wurde geschrieben von der Michonne-Darstellerin auch selbst. Finde ich auch einer der besten Cliffhanger, die ich so erlebt habe, Ende Folge 3. Sie sind auf dem Weg zu einem großen Treffpunkt des CIM, wo was ganz Wichtiges passieren soll. Und Michonne merkt, okay, Rick ist nicht so richtig kooperativ. Komm, wir springen aus dem Helikopter.
Zum Glück war Wasser drunter.
Zum Glück war Wasser drunter. Ich hoffe, sie hat es vorher gesehen. Und das vollführt uns dann in Folge 4, wo man weiß, okay, sie sind jetzt in einem verlassenen Gebäude. Der Helikopter selbst sieht so aus, als wäre er abgestürzt. Sie könnten sich also jetzt theoretisch jederzeit davon machen und so tun, als wären sie gestorben. Aber das muss ausdiskutiert werden, ob das der beste Plan ist. Denn Michonne sagt, komm, wir gehen jetzt nach Hause. Und Rick sagt immer noch, nee, ist so gefährlich, bitte lass uns trennen. Und dann kommt eine sogenannte, nennt man im Serienbereich so, Bottleneck, also Flaschenhals-Folge. Das heißt, man hat im Prinzip eine Problematik mit nur ganz wenigen Figuren häufig auf einen kleinen Raum, so kammerspielmäßig kondensiert. Und da wird dann alles heruntergebrochen, was man vorher so in sich bewegt hat, auf was passiert jetzt, wie gehen wir weiter vor.
Ist halt bei Serienproduktionen, gibt es solche Folgen oft, um das Budget ein bisschen zu senken oder zu überbrücken, bevor es dann zum Beispiel zu einem Finale kommt. Yeah. Da brauchst du ein bisschen mehr Budget als bei anderen Folgen. Deswegen gibt's dann halt auch Folgen, wo das Ganze ein bisschen reduziert wird. Dann nutzt man entweder Sets, die man schon hatte, oder halt eine Location.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und sowas haben wir hier halt auch.
Aber ich finde, das fühlt sich nicht so an, dass sie jetzt irgendwie damit hätten versucht, die Kosten zu drücken, weil immerhin stehen da noch Gebäude und die brennen irgendwo im Hintergrund.
Ganz genau.
Und da können wir uns dann wirklich jetzt endlich mal, nachdem das sehr lange hinausgezögert wurde, die ersten 3 Folgen, ganz auf diese Beziehung zwischen Rick und Michonne konzentrieren. Für mich war es auch so ein bisschen, sie versucht das Brainwashing, die Gehirnwäsche von Rick auch ein Stück weit rückgängig zu machen und ihn davon zu überzeugen, dass das nicht seine Schuld ist, dass er jetzt irgendwie da bleiben müsste oder so, sondern dass es einen anderen Ausweg gibt. Für mich so ein bisschen aus Ehedrama in der Zombie-Apokalypse, oder Max?
Sehr viel Ehekrise, diese Kabbeleien zwischen den beiden auch. Fand ich sehr, sehr süß teilweise.
Ja, ja.
Und das tut natürlich auch weh.
Ja.
Also wenn er ihr wirklich, wenn sie sagt, also den Rick, den ich kenne, der würde nie so mit mir reden.
Mhm.
Und du merkst halt auch bei ihm, scheiße, wie rede ich denn gerade mit ihr? Ich fand die Folge einfach extrem stark, auch von der Inszenierung her, dass sie so sehr symbolisch inszeniert wurde. Du hast da dieses sehr, haben so
marode
ein Temperaturmesser,
und, ah,
also
okay.
So ein futuristisches Gebäude mit so einem Smart Home, wo sie sind, wo immer die Temperaturdurchsage kommt, die Temperatur wurde noch nicht erreicht und dann steigert sich so ihr Konflikt hoch und dann sagt er am Ende, die Maximaltemperatur wurde erreicht und später hast du halt auch dieses einstürzende Gebäude, wo eigentlich Michonne sagt, nee, wir bleiben jetzt hier und diskutieren das aus, bis wir eine Lösung gefunden haben und das steht halt auch so symbolisch für ihre Beziehung, die eigentlich gerade dabei ist, in sich zusammenzufallen.
Ja. Wirklich, wirklich eine sehr schöne, auch visuelle Metapher innerhalb der Serie.
Ich weiß noch nicht, wofür der Saugroboter steht, symbolisch, aber der war einfach sehr lustig.
Max, da müssen die Scherben des früheren Lebens aufgewischt, aufgesaugt werden.
Jetzt wissen wir, Rick Grimes hat Angst vor Saugrobotern. Und was wir auch in der Serie gelernt haben, er kann keine Gangschaltung fahren.
Stimmt, das ist auch sehr schön. Da muss ich dann auch gleich so an Mission Impossible denken, wo Tom Cruise auch mal das Steuer abgeben musste. Aber gut. Und für mich war es auch einfach noch so schön, dass diese Serie nochmal kondensiert. Wir haben einerseits das persönliche Glück, was die Figuren für sich suchen, aber wir haben auch natürlich immer im Hintergrund das Gemeinwohl stehen. Dürfen sie sich jetzt davon machen und einfach sagen, okay, sollen andere Leute sich mit dem CRM, mit dieser Bedrohung beschäftigen, die ja im Prinzip das ganze Land überrollen könnte? Oder müssen sie jetzt, weil sie halt Kenntnis davon haben, versuchen, da irgendwas gegen zu unternehmen? Das macht es dann natürlich auch wieder spannend, dass an dem kleinen Glück auch das große Glück irgendwie hängt. Und auch wenn sie sich dann am Ende der Folge erstmal natürlich eigentlich Richtung Heimat aufmachen, weil das braucht man so als Durchbruch von wegen, Michonne hat Rick überzeugt, dass er glücklich
werden
darf.
Hätte auch das Ende sein können.
Ja, ja.
Sollen wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, was sie denn so zutage fördert?
Ja,
das
bitte.
Ist ja das große Trauma, weil sie immer sagt, Rick, ich glaub dir nicht, weil er sagt, nein, ich muss hier bleiben, ich muss für eine größere Welt kämpfen, meine Kinder zu Hause, ich muss dafür kämpfen, dass es eine bessere Welt gibt. Und sie sagt immer, Bullshit. Nein, du versteckst irgendwas, du lügst mich an.
So ein bisschen wie ein Pokerface.
Ja, ja, genau. Und dann kommt nachher dann tatsächlich raus und das ist so ein starker Moment, wo Rick bricht und wenn Rick Grimes weint, dann weine ich auch.
Ja,
das war so.
Das gab es wenige Momente in der Originalserie, aber wenn dann Rick dann seine Gefühle auf dem Gesicht zeigt, dann ist immer so, oh, jetzt passiert was.
Dass Carl auch nochmal erwähnt wird.
Genau. Darauf kommt es ja dann irgendwie so ein Stück weit auch zurück, dass er da dieses Carl-Trauma auch noch in sich trägt.
Genau, oder das, was ihm das CRM genommen hat, weswegen er von diesem CRM gebrochen wurde und sich quasi gefügt hat, dort als nicht mehr zu fliehen und auch als Soldat tätig zu werden, weil er nicht mehr seinen Sohn in seinen Träumen sehen konnte. Und das war so traurig.
Ja, ja. Und irgendwie ist es natürlich dadurch wieder ein schöner Zirkelschluss zu sagen, es war ja einst Carl, der irgendwie Rick und Michonne schon zusammengebracht hat. Denn wir erinnern uns, Carl und Michonne hatten ja auch mal so eine Zeit, wo sie sehr eng, glaube ich, auch nur zu zweit unterwegs waren. Und dass das dann sozusagen seine Ersatzmutter wurde, die er quasi an seinen Vater ja weitergegeben hat, bevor er dann leider selber gestorben ist, ist natürlich auch schön, dass man sagt, okay, du hast hier aber auch noch einen Menschen, dem Carl auch sehr viel bedeutet hat und dann könnt ihr euch da zusammen eine Stütze sein.
Und es ist halt diese Angst, dass er halt auch Michonne verliert, wenn sie dort ist, weil er weiß, was das für ein gefährlicher Ort sein kann, dieses CRM. Und deswegen schiebt er sie von sich weg, weil er Angst hat, diese Gefühle wieder zuzulassen, weil so, wenn er diese Gefühle wieder in sich lässt, kann ihm auch wieder das Herz gebrochen werden.
Genau, genau. Er will einfach nicht nochmal verletzt werden. Lässt Elise es sich zusammenfassen. Genau. Und bevor wir dann vielleicht auch noch so zum Ende dieser zwei Figuren dann kommen, würde ich gerne noch ein paar andere Darstellende vielleicht diskutieren oder einfach mal hier ansprechen. Denn wir haben zwar diese zwei Hauptfiguren ganz, ganz klar im Zentrum, aber mich hat es auch überrascht, dass viele der Figuren, die nur kurz auftreten, trotzdem so ein intensiven Einstand hatten, dass sie mir auch nachher noch lange in Erinnerung blieben, auch wenn sie vielleicht nur eine Folge oder so dabei waren. Fangen wir mit den Neulingen mal an. Wir haben an Ricks Seite eine gewisse Pearl Thorne, wo ich hatte es vorher echt nicht auf dem Schirm und dann dachte ich, was macht denn Leslie Ann Brand da? Die kenne ich doch aus Lucifer, da hat sie eine meiner Lieblingsfiguren gespielt, Mace oder Mezzakine, die Dämonin, und jetzt ist sie so als taffe Soldatin da und sie hat mir innerhalb weniger Szenen wirklich gezeigt, die passt da super rein in diesen Kosmos, so als harte Kämpferin, die aber doch irgendwie das Herz wahrscheinlich am rechten Fleck hat oder haben könnte, wenn man sie so in die richtige Richtung lenkt. Hat sie dir als Figur gefallen oder warst du eher so, da willst du dich gar nicht erst dran hängen.
Ich hatte erstmal ein bisschen Probleme am Anfang, sie zu verstehen. Ich habe es im Original geguckt.
Ja,
und im Original hat sie
südafrikanischen Akzent.
Diesen sehr südafrikanischen Akzent-Dialekt, den sie da hat, der aber auch sehr, sehr interessant klingt. Aber ich fand das interessant, wie die Serie so eine Freundschaft zwischen ihr und Rick aufbaut, die rein platonisch ist, die nicht irgendwie romantisch in eine romantische Richtung geht. Mhm. Und die beiden spiegeln sich halt so, weil sie beide haben eigentlich so den gleichen Background. Sie wurden aus ihrer Welt gerissen, haben irgendwie eine Person, die sie lieben, zurückgelassen, aber sie hat aufgegeben. Mhm. Sie hat sich diesem CRM gefügt und Rick hat aber immer noch im Hinterkopf, nein, ich muss hier irgendwann nochmal weg, zurück zu meiner Familie und das kann nicht loslassen. Und das sind so die zwei Figuren. Ich finde aber, ich war dann doch am Ende enttäuscht von dieser Figur oder was mit der Figur gemacht wurde.
Das ging mir ähnlich, dass also ihr habt ja, wir sind ja im Spoilerteil, wir können es ja sagen, sie stirbt auf sehr unzeremonielle Weise, finde ich ja sogar fast.
Und das, ich finde, es beginnt schon vorher, dass sobald Michonne eigentlich im CRM ist,
da ist sie nicht mehr wichtig.
So, ist sie so eine Note nur, sie ist eifersüchtig. Ja. Also sie traut Michonne nicht und das wirkt immer wie so das dritte Rad am Wagen in dieser Beziehung.
Also wenn die Serie dann nicht mehr weiß, sie brauchte vielleicht vorher, die Serie brauchte vorher einen Anspielpartner oder eine Anspielpartnerin für Rick und jetzt ist auf einmal Michonne zurück und deswegen, was machen wir denn jetzt mit Pearl?
Ich hätte mir gewünscht, dass sie eigentlich überlebt am Ende.
Genau, ich dachte auch, ich war auch fest davon überzeugt, dass die Serie das so dreht, dass sie zu den Guten in Anführungszeichen überläuft.
Dass sie so stellvertretend dafür ist, dass dieses Militär umgewandelt werden kann, indem sie einfach Thorn quasi auf ihre Seite ziehen und sie auch erkennt, dass das, was das CRM ist, tut, nicht richtig ist.
Und es war ja durchaus eine Andeutung auch vorhanden in der Serie, dass man immer wieder sah, okay, sie hat auch schon irgendwie Zweifel und dann gab es ja den Mentor Okafor, der Rick und Pearl.
In Folge 1 explodiert.
Genau, danke Max. Der ja auch ihnen den Weg zeigt, aufzeigt, dass sie sagt, okay, ihr seid beide geheime A's und ihr könnt jetzt, indem ihr dann innerhalb des CRM daran arbeitet, auch dieses in eine bessere Welt führen. Und dass uns das die Serie so ein Stück weit wegnimmt, hat mich dann schon so ein bisschen schockiert.
Sie war kein A am Ende, wirklich.
Nee. Und das ist natürlich einerseits schön, dass die Serie noch es schafft, uns zu überraschen, aber andererseits dann doch in eine seltsame Richtung zu überraschen, wo man denkt, hatten sie jetzt einfach keine Lust mehr, die Figur auszuerzählen? Naja, aber trotzdem eigentlich ein schöner Neuzugang, über den ich mich gefreut habe.
Jetzt müssen wir aber noch über unsere Lieblingsfigur auf jeden Fall noch sprechen.
Auf jeden Fall, in Folge 2, Max. Wer kommt denn da vorbei?
Der kleine Tüftler und Pyromane. Ned, der dieser Karawanen-Community angehört, der Michonne sich anschließt. Mhm. Und der ist einfach innerhalb von einer Folge so stark erzählt. Also ich konnte mit dieser Figur mitfühlen innerhalb einer Folge, hab geheult, als er am Ende stirbt.
Ja.
Und das ist einfach so eine starke Nebenfigur, wie The Walking Dead sie wirklich lange nicht aufgebaut hat, dass du wirklich innerhalb kürzester Zeit wirklich sagst, ich würde jetzt eigentlich gerne mehrere Staffeln
bitte,
mit dem mitsehen.
Bitte, ihr dürft ihn nicht umbringen, genau. Und ich habe mir das nochmal angeguckt, die Episode selbst ist 53 Minuten lang und er kommt ja noch nicht mal am Anfang direkt rein. Am Anfang hat man ja noch Michonne, die erstmal zwei andere trifft, denen sie hilft, die sie nicht kennt, aber die sie dann mit in ihre Community nehmen, wo sie dann wiederum diesen Ned kennenlernt. Und ich weiß gar nicht, wie sehr es geschafft hat, wirklich mit so wenigen Szenenstrichen mir eigentlich zu zeigen, das ist einer, den willst du auf deiner Seite haben, der ist ein richtig guter Freund, auch wenn du gerade, dann verlieren sie ja die anderen zwei, dann sind sie sich selber eine Stütze, der hilft dir auf deiner Mission, selbst wenn er deinen Partner nicht kennt, den du ganz dringend suchst. Und boah, da hat der liebe Matthew Jeffers, heißt er, wirklich was ganz Tolles abgeliefert. Ich habe da nochmal in seine Filmografie geguckt und dachte, warum kenne ich den eigentlich noch nicht? Hat noch nicht so viel gemacht.
Ich habe New Amsterdam nicht gesehen, da spielt er eine Hauptrolle.
Ich habe die erste Staffel New Amsterdam gesehen, aber ich glaube, er muss dann in der späteren auftauchen, denn da muss er ja offenbar aufgefallen sein, so als kleinwüchsiger Dr. Mark Walsh habe ich nachgeguckt. Also falls ihr New Amsterdam kennt, vielleicht habt ihr ihn da schon gesehen. Ganz toller Neuzugang und ich hoffe jetzt tatsächlich von dem Schauspieler auch einfach mehr noch in der Serienlandschaft und so zu sehen, dass er da noch mehr Rollen kriegte. Ja, ich würde über Okafor mal hinweggehen. Den fand ich zwar am Anfang als Figur interessant eingeführt, dass ich sage, oh, da gibt's jetzt einen Mentor, an den sie sich ausrichten müssen, aber der wird dann halt zu schnell weggenommen.
Ist natürlich auch ein cleverer Twist der Serie. Er wird so aufgebaut, dass du denkst, oh, das ist jetzt so die Nebenfigur in dieser Staffel.
Ja, ja.
Nein.
Ist er nicht.
Ist er nicht.
Dafür haben wir aber ein Wiedersehen mit einer gewissen Trash-Lady.
Trash-Lady, Jadis Ann.
Ann. Sie hat so viele Namen, gespielt von Pollyanna McIntosh. Wir haben sie, ich glaube, du hast mal gesagt, sie war jetzt in den meisten Walking Dead-Serien dadurch dabei, oder? Dass sie jetzt zurückkehrt?
Genau, sie war in The Walking Dead, in The Ones Who Live und in World Beyond war sie immer im Hauptcast. Also okay. In World Beyond in der zweiten Staffel war sie im Hauptcast. Mhm. Und damit halt die erste Figur, die in drei Serien mit so zum Ensemble-Cast gehört, als Series Regular. Weil Carol zum Beispiel, Melissa McBride, war auch in drei Serien zu sehen, mhm. aber halt die so eine Serie davor war so. 2 Sekunden ja. im Auftakt von Staffel 4 von Fear the Walking Dead.
Okay. Ja, und bei ihr war ich, also ich bin immer so zwiegespalten über ihre Figur. Eigentlich ist sie interessant, weil sie so unangenehm ist, aber andererseits...
Wir hassen sie seit Staffel 7.
Genau, und wir dürfen sie jetzt noch eine Serie mehr hassen, nämlich in The Ones Who Live. Und insofern weiß ich nicht, ob die Serie es jetzt nötig gehabt hätte, sie noch mit reinzuholen, weil man hat ja so ein bisschen auch sie als Gegenpunkt noch zu Rick. Sie ist einfach noch eine zusätzliche Bedrohung, denn sie weiß, wer Rick ist und sie weiß, wer Michonne ist und sie könnte jetzt dem CRM sagen, übrigens, diese zwei Leute solltet ihr nicht zusammenbringen, denn das könnte euer Untergang sein. Macht sie aber nicht, beziehungsweise sie zieht so an ihrem eigenen Strang und guckt mal, was sie sich da machen kann und hast du immer noch auf ein mehr Flirts von Pollyanna McIntosh mit Andrew Lincoln gehofft?
Da gab es ja ein paar, dass sie sagt, hier, ich habe auf der Cascadia Base eine neue Wohnung, möchtest du die nicht mal besuchen? Und Rick auch ständig, muss sie immer abwehren. Ich finde es einfach witzig, dass es so thematisch auch durchgezogen wird. In Staffel 7 wollte sie ihn unbedingt nackt malen und jetzt hat sie es aber nicht geschafft.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr weirde Schwingungen, die da von ihr rüberkommen.
War doch, glaube ich, auch in Staffel 7, wo sie mit Michonne redet und so auf Rick zeigt, ist das deiner? Und sie so, ja, okay, dann nehme ich ihn danach. So.
Ja, und aber ich war froh, dass wir sie zumindest einmal mit einem ordentlichen Haarschnitt in einer Rückblende zu sehen bekamen, wo ich dachte, mit Perücke war das, okay. Ja.
Aber hast du gejubelt, dass sie endlich tot ist? Ich finde... Ich habe tatsächlich ein bisschen mit ihr mitgefühlt. Also so redeemed wird sie, glaube ich, nicht, die Figur. Dass es gerechtfertigt ist, was sie alles getan hat, dass sie Kinder töten wollte. Aber ich habe schon, wir haben ja viel uns super lustig gemacht über die Jahre, dass sie halt so viele Persönlichkeiten hat und Haarschnitte. Und dass das so am Ende noch wirklich so auf den Kern der Figur zentriert wurde, dass das wirklich zu so einem Konflikt in ihr wurde. Es gibt einmal Jadis, diese wirklich strenge Soldatin, und dann gibt's aber auch noch Anne, so das ist ihre menschliche Seite.
Die irgendwie dann doch irgendwie eine Beziehung oder einen Anschluss zumindest an die Menschen um sich herum sucht. Und in dem Sinne fand ich es tatsächlich ein bisschen schade, weil ich dachte, sie hatte ja schon ein Band, ein vorsichtiges geknüpft zu Gabriel, dem Pfarrer. Mhm. Und da gab's sogar jetzt in der Serie nochmal eine Rückblende, wo man sagt, übrigens, sie haben sich auch zwischendurch immer getroffen. Und das
2 in einem Tag.
Genau. Und das dann wirklich abzuschneiden und zu sagen, übrigens, da hätte es eine Möglichkeit für sie gegeben, vielleicht doch glücklich auch auf ihre Weise zu werden. Aber nein, wir müssen sie jetzt abservieren. Das fand ich dann doch ein bisschen schade.
Obwohl, das ist natürlich ein interessanter Spiegel. Du hast einmal Rick und Michonne und einmal Jadis und Gabriel.
Ja.
Und bei den einen funktioniert es. Sie haben es geschafft, zusammenzukommen und Gabriel und Anne kommen halt nicht auf einen Nenner, weil Anne oder Jadis zu sehr indoktriniert ist und das einfach nicht loslassen kann.
Stimmt, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist dann eigentlich schön zu sagen, so können Lebensläufe dann anders verlaufen, wenn nur ein kleiner Faktor irgendwie anders ist.
Obwohl es auch Gabriel ein bisschen zu einem Arsch macht, jetzt diese Rückblenden, weil er wusste die ganze Zeit, dass sie noch lebt und hat ja niemandem davon erzählt. Dass Rick noch lebt, wusste er, glaube ich, nicht. Hat er nicht erzählt. Aber
hat sie ihm wahrscheinlich auch nicht erzählt.
Zumindest, dass Anne noch lebt, hat er niemandem erzählt. Dass da noch eine andere Community ist.
Weiß ich auch nicht,
ist.
Ob sich die Serie das jetzt so überlebt, zerlegt hat und deswegen das nicht angedeutet wurde. Aber ja, du hast recht, das macht ihn nicht sympathischer.
War aber auf jeden Fall trotzdem traurig, dass er am Ende ganz alleine da sitzt im 4. Jahr und auf sie wartet und sie nicht erscheint.
Sehr traurig.
Und dann hat er, weil wenn man jetzt so Walking Dead im Hinterkopf hat, weiß man, er hat halt 2x die Liebe seines Lebens verloren. Also die eine ist tot, Rosita ist tot, Jadis ist tot. Jetzt hat er aber noch seine Tochter Coco.
Stimmt, er hat immerhin noch eine Tochter, die ihn in die Zukunft führen kann.
Eine Figur haben wir noch.
Ja, willst du noch über Major General Beale reden oder über wen?
Ja, genau, Major General Beale, was natürlich groß aufgebaut wurde, der war ja schon in World Beyond, wurde der viel erwähnt, so als der große Kopf des CRM. Und jetzt sehen wir ihn endlich, gespielt von Terry O'Quinn.
Natürlich bekannt aus Lost als wunderbar ambivalente Figur da schon. Und dann kann er natürlich diese Gravitas, diese Ausstrahlung mit reinnehmen, die er hat.
Wenn ihr noch mehr von ihm sehen wollt, guckt Resident Alien. Da hat er eine größere Rolle aktuell.
Stimmt, als Alien Hunter.
Genau, und Terminator. Spoiler.
Ja.
Aber ich war ein bisschen enttäuscht. Also, dass er so der große Bösewicht eigentlich so aufgebaut ist, der Kopf dieses CRM, aber war eigentlich nur so ein Gaststar, der so eine Handvoll Szenen nur hatte.
Und ich, also wenn man einen Bösewicht hat, dann will man halt auch sehen, warum der diesen Ruf hat, unter diesem Schirm, in dem er steht. Und dafür habe ich einfach nicht genug von ihm gesehen, dass er wirklich so richtig verachtenswerte oder richtig böse Sachen tut. Natürlich kann man sagen, okay, er hat befohlen, dass da diese eine Community des CRM, dieser drei Kreise, völlig ausgelöscht wird. Verweis an World Beyond. Und das ist natürlich furchtbar, wenn man das so einfach so als Zahlen sich vor Augen hält, aber es ist natürlich eine abstrakte Zahl zu sagen, er hat da tausende Menschen getötet.
Es ist so eine Behauptung, dass er böse ist, aber wir sehen nicht, dass er böse ist.
Wir müssen eigentlich ihn auch aktiv mal zuschlagen, stechen, was auch immer sehen müssen, um ihn wirklich einschätzen zu können, so als in welcher Auswüchse nimmt seine Bosheit eigentlich an. Und das passiert leider nicht, ne? Der ist eher so ein ruhiger, gesetzter Mann, wo man denkt, ja, der überzeugt jetzt Rick davon, dass er beim CRM bleiben soll.
Er presst ihn ja im Prinzip sogar.
Ja.
Schließ dich uns an und deine Liebsten, also eigentlich weiß ich, dass du noch irgendwo Leute hast. Also du machst mir auch nichts vor, Rick. Und die kannst du hier gerne herholen, wenn du dich uns komplett anschließt.
Ja, insofern ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, dass sie jemanden besetzt haben, der schon einfach so viel an Ausstrahlung mitbringt. Mhm. Sonst hätte es ja gar nicht funktioniert. Aber wäre eine Figur gewesen, Major General Beale, die ich gerne noch etwas mehr ausformuliert gesehen hätte.
Dann hat er einen langen Monolog und dann wird er von Rick...
Dann ist er auch schon wieder weg vom Fenster.
Erstochen. War aber ein cooler Moment, wo Rick das Messer auf ihn wirft und so über den Tisch gleitet und ihm dann seinen eigenen Säbel da irgendwie durch die Hand sticht.
Ja, ja. Immerhin war er cool.
Immerhin war der Tod cool, ja.
Und dann können wir jetzt, glaube ich, auch schon zum Ende kommen. Wir nähern uns ja jetzt schon immer weiter auch dem an, was dann passiert. Konkret rede ich hier von der letzten Folge. Max?
Willst du nochmal erwähnen, was denn der große Plan des CRM war, der vereitelt wird am Ende? Hast du es verstanden?
Lass mich kurz überlegen. Sie wollten, ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Hilf mir mal auf die Sprünge.
Also es war schon ein bisschen angedeutet in World Beyond zum Beispiel, dass das CRM ist komplett autonom. Das ist ja entstanden aus dieser Pennsylvania National Guard und es ist ein autonomes Militär, was für diese Zivilregierung der Civic Republic arbeitet. Und nach 10 Jahren am Anfang der Apokalypse wurde festgelegt, nach 10 Jahren soll dieses Militär wieder zurückgegeben werden an die Regierung. Mhm. Das wollen die natürlich verhindern. Und deswegen haben sie unter anderem auch die eine Community mit 100.000 Menschen ausgelöscht und das Ganze wie so einen riesen Walker-Angriff fingiert, um zu sagen, nee, hier ist noch ein Notstand. Wir müssen immer noch unsere Autonomie behalten. Und jetzt aber hier in dieser Serie wird das Ganze noch ein bisschen weitergeführt, dieser Plan, dass sie nämlich eigentlich komplett diese Civic Republic übernehmen wollen und die anderen Communities auch auslöschen. Und ihr großer Plan ist eigentlich ein Vernichtungsschlag, Feldzug über die USA und jede Community, die ihnen gefährlich werden könnte, auszulöschen. Einmal Massenvernichtung und alle Ressourcen von denen sich klauen, um wirklich die einzige Macht, dass Philadelphia, die Civic Republic noch diese einzige Großmacht ist in den USA, wo es wirklich sicher ist zu überleben, weil sie irgendwie vorausgerechnet haben, dass in 14 Jahren die Menschheit sonst ausstirbt wegen der Ressourcenknappheit und Krankheiten und noch mehr Pandemien vielleicht und wollen sie halt so einkapseln. Finde ich ganz cool, weil dadurch so ein bisschen auch thematisch der Bogen zurückgespannt wird zum Anfang der Serie, so zu Shane, der ja eigentlich das so im Kleinen durchziehen wollte, indem er sagt, unsere Familieneinheit muss beschützt werden, unter allen Umständen.
Um jeden Preis,
wir
egal,
töten
was die
einfach
anderen,
alle anderen, wir töten die Schwachen, die uns aufhalten, sondern nur wir und die Starken von unserer Gemeinschaft müssen überleben, um jeden Preis.
Insofern ist es auch spannend, dass man nochmal eine Mini-Rückblende auch zu Shane hat in der letzten Folge. Einmal wird er nochmal ganz kurz gezeigt. Und das macht es natürlich spannend, dass man sagt, diese Leute wollen das Monopol aufs Überleben im Prinzip. Und um das zu verhindern, dass dieser ein Feldzug gegen alle, ist ja auch Alexandria mit drin, ist ja Hilltop mit drin, so alle Communities, die bestehen, auch alle Spin-offs von The Walking Dead könnten da sterben. Da holen dann natürlich Rick und Michonne zum Gegenschlag aus. Und wir haben es vorhin schon erwähnt, es gibt diesen großen Gipfel, wo sich halt die wichtigsten CIM-Mitglieder treffen wollen, um das alles zu planen oder was machen die da eigentlich? Wieso müssen sie sich treffen, Max? Weißt
einfach
du,
der jährliche Gipfel der CRM-Köpfe, wo ich am Anfang schon dachte, okay, das wird jetzt hinauslaufen. Also ich fand, generell war das auch ein bisschen vorhersehbar, die Serie, aber natürlich schön, dass so thematisch sich das so durchgezogen hat. Also von Anfang an war eigentlich klar, dass dieses CRM irgendwie
niedergebrannt wird, weil du hast schon dieses Feuermotiv, was du auf den Postern schon zu sehen ist. In der Serie wird das sehr viel thematisiert.
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich.
In der ersten Folge erwähnt Rick, dass sein Vater damals seine Farm niedergebrannt hat, weil es muss etwas niedergebrannt werden, damit daraus etwas Neues entstehen kann. Dann hast du in Folge 2 Ned mit seinem Feuerzeug, dass er auch irgendwas niederbrennt, dass er so ein Pyromane ist. Also es wird schon so aufgebaut, okay, hier, die brennen das irgendwann nieder alles.
Ja, ja. Trotzdem vom Pacing, vom Erzähltempo der Serie hätte ich irgendwie erwartet, dass wir jetzt, wir haben ja diese Gefühlsentwicklung, diese Zusammenführung von Rick und Michonne gehabt, dass jetzt die Serie sich genauso viel Zeit dafür nimmt, auch das CRM nochmal so richtig als Bedrohung einzuführen und dann einen Plan zu schmieden, wie sie die zu Fall bringen können oder wie sie es so nutzen können, dass es auf einmal auch eine Macht zum Guten werden kann, denn die haben ja unglaublich viel Einfluss. Und das ist dann natürlich dann ein bisschen schade jetzt in der letzten Folge, dass sie nur sagen, hier ist der Gipfel, alle Menschen an einem Ort, wir sprengen sie in die Luft und dann ist die Welt wieder in Ordnung, weil sie keine bösen Pläne mehr schmieden können, oder?
Ich kann das schon verstehen, dass das ein bisschen kontrovers ist, das Finale oder viele Zwiegespalten zurücklässt. Einfach weil dieses CRM mit diesen Hubschraubern so viele Jahre jetzt aufgebaut wurde. Das war quasi so, das ist das Endgame von The Walking Dead. Das ist so die große Bedrohung, wo vielleicht auch irgendwann alle Serien zusammenkommen, um sich gegen das CRM auflehnen zu können. Ist aber nicht so der Fall jetzt gewesen, dass es so abgefrühstückt wird. Und auch der ganze Fallout, ja, wir haben das jetzt die Spitze, den Kopf der Schlange abgehackt und jetzt wird das CRM reformiert. Aber das ist alles so ein 1-Minuten-Radiobeitrag, der sagt, ja, und jetzt ist alles gut und jetzt gehört das Militär wieder der Zivilregierung und die Menschen dürfen diese Community jetzt endlich mal verlassen seit Jahren, weil sie ja eingesperrt waren. Und das ist alles viel zu schnell erzählt und ich fand es auch ein bisschen schade. So dramaturgisch macht sich die Serie einfach vieles viel zu leicht. So in der vorletzten Folge erwähnt Michonne, also unser nächster Schritt ist, wir beide infiltrieren jetzt das CRM, diese Cascadia Base und dann holen wir uns diesen Brief da zurück, den Jadis versteckt hat und dann fahren wir nach Hause. Und was ist das, was sie machen?
Genau das.
Na gut, zwischendurch lassen sie noch was explodieren, aber das fand ich halt ein bisschen schlecht gelöst. Das ist wie, wenn du einen Heist-Film hast, wo sie am Anfang ihren Plan erklären und dann läuft alles nach
genau,
Plan.
Genau, genau. Normalerweise ja die Regel in Heist-Filmen, wenn du weißt, was sie vorhaben, dann läuft es genau anders. Und wenn sie dir nicht verraten, dann haben sie einen Plan, der wunderbar funktionieren wird.
Zumindest war meine Erwartungshaltung genau das. Oh Gott, jetzt muss irgendwas schief gehen. Vielleicht stirbt eine von diesen beiden Figuren, weil wir auch nicht wussten, ob das weitergeht danach. Ob
das hat es ja so spannend gemacht, weil man halt nicht wusste, wo die Serie endet, ob noch eine zweite vielleicht doch noch verkündet wird, wieder bei Daryl und der City ist ja der Fall war, dass dann noch was kam. Und ich hatte natürlich auch ein Stück weit erwartet, weil wir bekommen jetzt in The Ones Who Lives ja diesen Walking Dead Abschluss, nachdem wir vielleicht gesucht haben, ein Stück weit. Aber ich hatte auch erwartet, weil halt in anderen Serien noch was eingeführt worden war, die Helikopter und hier das CRM erwähnt und so, dass dann vielleicht jetzt dieser Moment gekommen ist, wo man auch alle anderen Figuren nochmal mit einführen kann. Es hätte mir schon, ich hätte sogar eine World Beyond Figur genommen, die mir nochmal mit reinkommt und sagt, ja, wir helfen euch jetzt auch noch das CRM zu Fall zu bringen, weil sie sich ja viele Feinde gemacht haben und man die aus den Spin-Offs alle hätte versammeln können, aber das wäre dann wahrscheinlich auch wieder zu aufwendig gewesen, die in einer Serie zu vereinen, oder?
Ich glaube, das hätte einfach eine zweite Staffel gebraucht. Das hätte, ja, das Ende ist geil. Also das ist der Moment, auf den ich als Fan gewartet
habe. Aber das hätte man als Ende der zweiten Staffel setzen müssen.
Ja, aber man könnte ja noch drüber hinausgehen, dass sie sagen, wir kommen jetzt einmal kurz nach Hause und verabschieden uns bei den Kindern, aber es gibt noch was viel Größeres, um was wir uns noch kümmern müssen.
Ja.
Und ich hatte nach Folge 4 einen Text auf Moviepilot geschrieben, diese Serie braucht eine zweite Staffel, sonst gibt's eine dramaturgische Katastrophe im Finale. Und genau das ist passiert, dass das Finale einfach gerusht, viel zu gehetzt ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und da hätte ich mir gewünscht, dass das Ganze ein bisschen länger gestreckt wird, dass wir halt auch mehr von dieser Bedrohung vom CRM zu spüren bekommen. Weil das ist so bedrohlich aufgebaut, das CRM. Und in dieser Folge wird das so klein gemacht. So, ja, Michonne kann sich da auch einfach mal schnell diese Basis infiltrieren und Leute abmurksen. Da ist plötzlich keine Bedrohung mehr so wirklich zu spüren.
Ja. Also ihr merkt schon, wir sind nicht hundertprozentig zufrieden damit, wie die CRM-Bedrohung aufgelöst wurde. Aber ich würde sagen, Max, wir sind beide sehr zufrieden mit der letzten Szene, oder?
Unglaublich. Das ist ja das, auf was wir gewartet haben. Damit man mit The Walking Dead abschließen kann, mit der Serie, braucht man die Wiedervereinigung.
Die Familie.
Die Familie Grimes.
Michonne, Rick, Judith und natürlich auch der kleine RJ.
Rick Jr.
Der jetzt gar nicht mehr so klein ist.
Es hat ja damit, die Serie hat mit Rick Grimes begonnen und die Geschichte muss halt auch mit Rick Grimes enden. Also am Anfang hat er seine Familie verloren in der Apokalypse und nach ihr gesucht oder war von der getrennt. Jetzt hat er eine ganz andere gefunden.
Ja, und setzt seinem neuen Sohn den Cowboy-Hut auf, den wir von Anfang an auch kennen. Und Ja, das war dann schon eine gefühlvolle Zusammenführung. Ein
Gefühlschaos, diese Szene. Wenn Rick schon mit der Hand zitternd im Helikopter sitzt, wusste ich, oh Gott, jetzt, oh mein Gott, jetzt passiert es. Und
wenn die Kinder natürlich erstmal zur Mutter rennen, die sie erkennen und sie umarmen und er so dabei steht und man mal merkt, er würde gern, so, ja, aber er kennt sie ja gar nicht mehr so richtig, das hat mein Herz auch sehr berührt. Insofern ist es schön, dass dann The Ones Who Live nochmal die Kurve kriegt im Gefühlsradius, den wir da einmal beschrieben haben in dieser gesamten Serie.
Vielleicht sollte man noch sagen, der Titel ist ein bisschen misleading.
Wieso?
Also im Hinblick auf die ganzen Nebenfiguren, es sterben ja einfach alle Nebenfiguren in dieser Serie, ja, müsste man eigentlich sagen, we're the only ones who live. Oder the ones who die. Da hätte man die Serie auch nennen können.
Also meine Interpretation ist, dass wir ja in Walking Dead die Rick-Erkenntnis, ich weiß nicht mehr, in welcher Staffel es war, hatten, dass we're the Walking Dead, also wir sind die lebenden Toten, die ja den Titel der Serie ausmachen. Und jetzt dreht das um und hat eine viel hoffnungsvollere Botschaft für uns, der sagt, wir sind die Überlebenden, die in dieser Katastrophenwelt trotzdem noch was zum Leben gefunden haben, die Familie.
Was und er ja in der Serie gar nicht sagt.
Nee, aber man darf ein bisschen interpretieren, Max.
Er sagt zumindest, we're not dead.
Ja, genau.
You are.
Und das finde ich dann wieder einen schönen Bogen, den die Serie an dieser Stelle zumacht.
Das auf jeden Fall.
Und deshalb kann man trotzdem, wie ich finde, zufrieden mit dem Ende sein. Wir haben schon ein bisschen erwähnt, es wird wahrscheinlich keine zweite Staffel geben. Aber Max, es gibt eine Möglichkeit, dass wir nochmal Rick wiedersehen. Ist das so?
Also ich denke, Andrew Lincoln ist dem nicht abgeneigt, das ist nochmal, wenn die Story passt. Und wir brauchen natürlich noch eine Reunion. Wir haben jetzt Rick und seine kleine Tochter wieder zusammengeführt. Das ist das, was ich sehen wollte.
Diese Serie gehörte der Familie und ich will jetzt tatsächlich natürlich auch noch die Daryl Reunion sehen.
Brother from Another Mother gehört ja auch zu seiner Familie. Also Rick und Daryl Reunion brauchen wir, glaube ich, noch.
Eigentlich auch schon. Ich hoffe dann einfach auf Daryl Dixon, dass da noch was kommt.
Und ich glaube, wir können davon ausgehen, in der ersten Staffel von Daryl Dixon-Serie hat ja Carol kurz mit ihm mal am Funk gesagt und dann war der Funk aber gestört, dass irgendjemand zurück nach Hause gekehrt ist.
Könnte das sein?
Und jetzt kommt sie natürlich nach Frankreich in der zweiten Staffel und erzählt ihm vielleicht, hey, Rick ist zu Hause. Das ist natürlich eine Motivation, ihn wieder zurückzuholen.
Ja, ist aber auch hart, dass er dann erstmal wieder dran arbeiten muss, dahin zu kommen, um zu sehen, ist er wirklich zurück oder ist dann schon wieder was passiert?
Also das ist dann das Ende von der Daryl-Serie,
ja,
dass
bitte.
Rick über eine Wiese läuft auf seinen Bruder Daryl so, und sie sich umarmen.
Ihr habt das zuerst gehört, mal gucken, ob es so eintritt. Also ich würde sagen, als Fazit zu The Ones Who Live, für mich war es eine emotional erfüllende Serie. Am Ende der CRM-Plot hat mich nicht ganz befriedigt, aber trotzdem würde ich die Serie als sehr starke Walking Dead-Ergänzung empfehlen. Allen, auch die vielleicht bei Spin-Offs immer ein bisschen vorsichtig sind und sagen, muss ich mir das antun oder nicht, aber das solltet ihr euch antun, weil es eine tolle Erfahrung ist.
Und ja, einfach so ein Event-Charakter nochmal, wie The Walking Dead ihn selten in den letzten Jahren so wirklich hatte. Und einfach so ein schöner Abschluss für die beiden Figuren, den sie verdient haben.
Den ihr nicht erleben konntet in der Original-Hauptserie. Genau.
Also so diese letzte Szene, diese Familienumarmung, das ist eigentlich auch so, das hätte auch das Serienfinale sein können. Das eigentliche, was wir nicht bekommen haben.
Also wenn ihr sofort die Instant Gratification, die sofortige Erfüllung eurer Träume haben wollt, dann geht ans Ende der letzten Folge.
Tut sie einfach direkt an die letzte Szene von The Walking Dead, wo die beiden Kinder einfach so auf diese leere Straße schauen.
Dann wisst ihr zwar nicht, wie ihr da hingekommen seid, aber könnt trotzdem gute Gefühle haben. Nein, guckt es euch natürlich ganz an. Bei Magenta TV könnt ihr das in voller Länge, alle 6 Folgen gibt es da jetzt zu streamen, sind veröffentlicht. Ja, viel zu schnell zu Ende. So, und damit sind auch wir zu Ende. Max, ich habe nur noch ein bisschen Feedback von den lieben Fans und HörerInnen mitgebracht. Da hat zum Beispiel zu Three Body Problem uns Ray Deary 2016 geschrieben. Hab 2 Folgen der Serie gesehen und denke nicht, dass ich weiterschaue. Story eigentlich gut, Umsetzung meh. Also ist ja auch schön, dass wir auch immer ein paar unterschiedliche Meinungen haben, dass ihr uns das auch wissen lasst. Denn Max und Andrea waren ja recht eingenommen, wenn ich mich richtig erinnere, im Podcast von Three Body Problem. Und dann haben wir uns auch noch sehr gefreut, dass zur April-Vorschau ganz liebe Kommentare vorbeikamen. Ihr wisst ja, wir waren eine kurze Zeit von Spotify verschwunden, die uns auch viel zu lange vorkam. Aber jetzt sind wir wieder da. Und da schrieb zum Beispiel daraufhin Frank Deppen O. Ich bin nur glücklich, dass ihr wieder da seid. Und die Folge war wie immer klasse. Fühlt euch gedrückt. Oh, wir fühlen uns gedrückt, Max, oder?
Ja, ich fühle mich gedrückt.
Und auch Luga2209 schreibt, endlich seid ihr wieder da. Ich habe mir extra eine andere App runtergeladen, um euch zu hören. Wo bekomme ich sonst meine Serienstarts? Mein absolutes Lieblingsformat aller Podcasts, die ich kenne. Oh, vielen Dank. Und wenn ihr es mit dieser Person machen wollt, dann schreibt uns natürlich auch gern. Und Max, wenn man dir noch folgen will an anderer Stelle außer im Streamgestöber, wo kann man das noch tun?
Auf Moviepilot natürlich, da schreibe ich unter meinem Klarnamen Max Wieseler.
Viel zu The Walking Dead.
Viel zu The Walking Dead. Wenn ihr noch mehr zu The Walking Dead hören möchtet, ich war auch bei uns im Moviepilot Livestream auf YouTube. Mhm. Die könnt ihr euch auch angucken. Da haben wir auch zu der Serie The Ones Who Live ein bisschen was gemacht. Oder hört in den Podcast von unserem Kollegen Eve. Da war ich nämlich auch zu Gast, Nerd und Kultur. Da habe ich auch mit Eve über The Ones Who Live gesprochen. Das ist jetzt der Abschluss meiner großen The Ones Who Live Tour.
Tour, eine richtige Tournee hat Max hingelegt. Da könnt ihr euch dann noch unterschiedlichste Facetten der Serie erlauschen.
Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Zu der Serie.
Das ist mein einziger The Ones Who Live Podcast. Ansonsten könnt ihr mich beim Moviepilot natürlich wie immer als Esther Stroh lesen oder bei Instagram und Twitter mich verfolgen als Straw-Star mit einem Foto hier und da mal gucken.
Genau. Jetzt im Frühling bestimmt auch ein paar Fahrradtouren wieder bei Instagram.
Ja, ich bin jetzt auch demnächst im Urlaub. Da könnt ihr dann mal gucken, wo es mich hintreibt. Ins Oppenheimer Country. Genau. Und ansonsten hört euch gerne die neuen Folgen an. Wir haben jetzt zum Beispiel zuletzt eine beste Streaming-Filme des Jahres 2024 Folge gehabt. Ihr habt es vielleicht schon aufgefallen. Wir hatten ja mal eine Zeit lang dieses kurze Format der kommenden Streaming-Filme ausprobiert, aber wir haben beschlossen, das ist einfach zu sehr ins Blaue raten. Es waren einfach zu viele schlechte Filme dabei, die wir euch da vorgestellt haben von diesen 5 Empfehlungen. Deshalb haben wir gedacht, nee, wir machen das jetzt einfach mal umgedreht, dass wir sagen, wir gucken eher zurück jetzt nach einem Vierteljahr mal, was hat sich wirklich gelohnt und was können wir euch da ans Herz legen. Deshalb existiert diese Folge. Und ansonsten, ja, freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Und wir hoffen, ihr hattet auch viel Spaß mit uns in der Postapokalypse mit The Ones Who Live. Bis dahin also mal gucken, wann die nächste The Walking Dead Serie kommt. Vielleicht sind wir dann auch wieder dabei. Wir sagen Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.